Gut, also wir sind jetzt, wir haben jetzt aufgeschlagen von Schmott, das vierte Kapitel. Da sind wir mitten in der Geschichte mit dem Dornbusch. Und zwar tatsächlich sind wir hier mittendrin. Wir wissen, Musche hat die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Und dann kommt er an einen Ort, wo er diese Erscheinung sieht, dass da etwas brennt. Dieser Busch brennt und verbrennt nicht. Und wie er näher geht, um sich das anzuschauen, weil da irgendetwas Wundersames ist, hört er dann erst einen Engel, dann die Stimme Gottes. Und Gott sagt ihm: Lieber Mosche, du bist derjenige, der die Juden jetzt aus Ägypten rausführt. Und Mosche sagt: Ich doch nicht, wieso soll ausgerechnet ich das können? Wir sind hier mitten in diesem Zwiegespräch. Dieses Gespräch wäre ein eigener Schiur, aber wir wollen uns heute auf ein Detail konzentrieren aus diesem Gespräch. Schauen wir mal Kapitel 4, den ersten Vers. Das ist mitten in diesem Gespräch von, wo Gott den Mosche auffordert, er soll diese Aufgabe übernehmen. War ja an Mosche, war ja mehr, wer händlo ja aminuli, wer lo isch me ube kuli, ki um ru lon ja a eleche Hashem. Mosche antwortet auf das, was Gott ihm vorher alles gesagt hat: Naja, aber die werden mir nicht glauben und sie werden nicht auf meine Stimme hören, sondern sie werden sagen, dir ist Gott gar nicht erschienen. Also wir haben das Problem, dass Mosche möglicherweise durchaus auch ein bisschen zu Recht, vielleicht auch nicht, Sorge hat, die Leute werden ihm nicht glauben. Na gut, was machen wir? Vayomer elav Hashem, ma ze beyadecha. Hashem sagt zu ihm: Was ist das in deiner Hand? Vayomer matte, und Mosche sagt: Ein Stab. Vayomer, das ist jetzt wieder Gott, der sagt: Hashlichehu arza, wirf ihn zur Erde. Vayashlichehu arza, und er warf ihn zur Erde. Vayile nachasch, und er wurde zu einem Nachasch. Was ist ein Nachasch? Eine Schlange, genau. Vayanas Moshe mi panav, und Moshe ist vor der Schlange davon gelaufen, das verstehe ich irgendwie ganz gut. Ich würde auch von der Schlange davonlaufen. Und dann haben wir das Zweite, also dann haben wir, dass der Stab, wie er die Schlange dann anfasst, wird sie wieder zu einem Stab. Und damit ist dieses Zeichen einmal abgehandelt. Also Mosche kann ein Wunder machen mit dem Stab, der zu einer Schlange werden kann, damit die Leute glauben. Wenn wir ein bisschen schauen, wie es weitergeht, dann gibt es dann noch die Sache, wo er seine Hand an seine Brust legt und diese Hand Zaraat bekommt, ganz weiß von Zaraat wird, und er kann das dann Gott sei Dank auch wieder rückgängig machen. Zaraat haben die Leute bekommen in biblischen Zeiten, wenn
Als
sie es bekommen
Strafe.
haben, ja. Wofür?
Als Strafe.
ja, aber was hat man so angestellt, wenn man
Für Lashon
Zaraat bekommen hat?
Hara.
Ja, Lashon Hara, eventuell auch Hochmut und solche Sachen, aber das Paradebeispiel ist Lashon Hara. Wo hat Moshe Herr Lashon Hara gesprochen?
Als gezweifelt an
Genau,
Gott.
das Volk nach Gott weniger.
Also,
Das Volk
dass
wird
das
ihnen
Volk
nicht
wird ihm
glauben.
nicht glauben.
Dieses Nebacher Volk, die werden mir nicht
Ja.
glauben. Ja? Also so kann man das erklären. Das ist eine häufige Erklärung. Ist jetzt nicht das wesentlichste Thema für uns. Uns interessiert der Stab, der zu einer Schlange wurde. Es stand hier Nachasch. Wir wissen, dass Nachasch Schlange heißt. Das wissen wir aus dem Schöpfungsbericht. Da ist Nachasch die nette Figur, die der Chava sagt: der Frucht des Baumes könntest du doch essen. Schmeckt eh gut. Und allgemein wird dieses Tier mit Schlange übersetzt. Soweit kein Problem. Gut, wir wissen, dass Mosche dieses Zeichen dann anwenden wird. Wo wird er dieses Zeichen anwenden? Wird er das irgendwann wirklich machen, dass er den Stab wirft und der Stab wird zu einer Schlange?
Ja, vom König. Also
Ja,
im Auszug aus Ägypten, oder?
aber ich will noch was anderes hören. Das ist nämlich schon das Zweite. Was ist das Erste, was er anwenden wird? Wenn er wirklich mit dem Volk spricht, genauso wie es hier besprochen ist. Wenn wir jetzt weiterlesen, wir werden jetzt nicht alles im Detail durchblättern. Wenn wir weiterlesen, dann werden wir sehen, es wird dann genauso kommen. Das Volk wird sagen: Hey, wieso? Und er wird den Stab werfen und der Stab wird zu einer Schlange. Soweit, so gut. Ja? Und jetzt hast du ganz richtig gesagt, da gibt es auch eine zweite Stelle, wo er das braucht, nämlich dann vor dem Pharao. Schauen wir uns das an. Schauen wir uns das an. Das ist im Kapitel 7. Jetzt sind wir weit gesprungen. In der Zwischenzeit ist Moshe mit Aharon schon mal beim Pharao gewesen. Und zwar, das ist jetzt tatsächlich nicht mehr die erste Begegnung. Die allererste Begegnung war eine, wo Pharao gesagt hat, wer ist überhaupt dieser Gott der Hebräer? Mhm. Und das ist schon die zweite Begegnung. Nach der ersten Begegnung hat der Pharao gesagt, ja, wenn die Urlaub wollen, denen ist irgendwie langweilig im Kopf, dann sollen sie mehr arbeiten, die müssen sich das Stroh jetzt selber herstellen, das haben wir jetzt alle schon hinter uns. Auch den Frust, den Moshe davon hatte, haben wir schon hinter uns. Und wir sind jetzt relativ kurz vor der ersten Plage. Und hier ist die Möglichkeit, dass Pharao mit Moshe und Aharon sozusagen in eine Verhandlung eintritt. Soll man Moshe und Aharon irgendwie ernst nehmen oder nicht? Und, Entschuldigung, es ist schon, nein, es stimmt schon, es ist im Kapitel 7, der Vers Nummer 8. Fangen wir beim Vers Nummer 8 an. Gott weiß im Vorhinein schon, wie das ausgehen wird. Drum sagt Gott dem Moshe und dem Aharon schon, worauf sie achten sollen. Vayomer Hashem el Moshe ve el Aharon lemor, ki yedaber alechem paro lemor, wenn der Pharao zu euch spricht und er sagt, tschnu lachem mofet, gebt für euch ein Wunder. Ich habe das jetzt ja wörtlich übersetzt. Wörtlich heißt Lachem euch. Tschnu Lachem Mofet, gebt für euch ein Wunder. Ver Marta el Aharon, kach et matecha. Und dann sollst du sagen, nämlich Moshe so sagen zum Aharon, kach et matecha, nimm deinen Stab. Ver schlechlef neparo, und wiffen von der Pharao, jehi letanin. Und er wird zu einem, was steht da?
Ungeheuer.
Genau, Tanin. Was ist ein Tanin? Hier steht nicht Nachasch, hier steht Tanin. Mhm. Ups, wir wussten doch ganz sicher, dass das genau dieselbe Szene ist, wo Moshe den Stab wirft und der Stab wird zu einer Schlange, wissen wir doch. Aber wenn wir genau schauen, steht hier ein anderes Wort. Und es wird dann auch so, wie lesen wir, damit wir den Zusammenhang haben, auch den Vers 10 noch. Vayavo Moshe ve Aharon el Paro, vaya asuchen. Moshe und Aharon kamen zu Pharao und sie haben das alles gemacht. Kasher tziva Hashem, wie es so Gott befohlen hat. Vaya schlech Aharon et Matehu. Und Aharon warf seinen Stab, lifni Pharao, vor dem Pharao, lifni Avadav und vor seinen Dienern, vayhi letanin. Also das ist dann noch eingetreten und der Stab wurde zu einem Tanin. Jetzt kann ich einmal sagen, zwei verschiedene Wörter, das müssen irgendwie zwei verschiedene Sachen sein. Kann ich sagen. Oder ich kann sagen, ja, irgendwie ist das schon ungefähr dasselbe.
Ein Deal.
Genau, eine große Schlange, eine kleine Schlange oder irgend sowas. Das kann ich ja auch sagen. Bei Nachasch haben wir gesagt, wir sind der Meinung, dass Nachasch Schlange heißt, weil das Wissen aus dem Schöpfungsbericht. Ich meine, es wird immer so übersetzt, gerade im Schöpfungsbericht kann man eine Frage stellen, was das wirklich ist. Aber da gibt es keine Diskussionen. Jetzt wollen wir wissen, was das Wort Tanin heißt. Jetzt, wenn ich kein Wörterbuch habe, weil vielleicht Wörterbücher noch nicht gedruckt sind in antiken Zeiten oder im Mittelalter, was hätte ich für eine Gelegenheit, mir ein Bild zu machen, was das biblische Wort Tanin eigentlich heißt? Ich kann nachschauen, wo im Tanach dieses Wort noch vorkommt, wo vielleicht eindeutiger ist, was das heißt. Ich suche da gerade einen Abschnitt, den ich vor 100 Jahren in meiner Diplomarbeit geschrieben habe, weil da habe ich die Quellenangaben. Da gibt es eine berühmte Stelle bei Jeschkel und übrigens auch bei Jeschajahu, wo es ein bisschen klarer wird, dass es sich um ein großes Tier handelt, das im Wasser lebt. Schauen wir kurz, da brauchen wir jetzt einen ganzen Tanach. Irgendjemand sucht, irgendjemand ist fleißig und sucht. Jeschkel 32,2. Der Prophet Jeschkel ist von den großen Propheten, aber nicht der erste. Also noch vor den kleinen Propheten. Ich lasse euch deshalb nachschauen, weil ich das immer finde, dass das auch eine gute Übung ist, wenn man einmal selber sucht. Jeschkel haben wir, 32. Und wenn ich mir es richtig notiert habe, ist es ein Vers Nummer 2. Was steht denn da?
Hier steht Ezra Shana, Vishne Asar Chodesh, Vechad
Genau. Schau mal, was da in der Übersetzung so steht, was das heißt.
Son of men, take up a lament for Pharaoh, king of Egypt, and say to him, you imagined yourself a young lion among the nations, but you are like a serpent in the seas. You emerged with your rivers and you churned waters with your feet and followed the rivers.
Genau, diese Übersetzung schreibt für Serpent, für Termin, was eigentlich Schlange heißen könnte. Aber eindeutig Wasser, eine Wasserschlange. Also, es gibt da noch eine andere Stelle bei Jeschajahu, wo eine Verknüpfung mit dem Leviathan und dem endzeitlichen Gericht besteht. Also, da hat man vielleicht doch das Gefühl, das ist jetzt gar kein real existierendes Tier, sondern, also, dass man so im Tiergarten in Schönbrunn vorfinden würde, sondern vielleicht eher ein mythologisches Ungeheuer. Und so ist es auch so, dass Übersetzungen Verschiedenes gemacht haben an dieser Stelle. Es gibt relativ viele, die Schlangen übersetzen. Wir werden dann herausfinden, warum das der Fall ist. Aber die arabische Übersetzung von Saadia Gaon zum Beispiel, die bringt einen Begriff, der sowas wie ein Drachen oder so ist. Und dann gibt es bei Samson Raphael Hirsch, den werden Sie heute noch anschauen, den Vorschlag, dass es Krokodil heißt. Das ist nicht blöd. Wir wissen aus diesem Satz bei Jeheskel, dass das ein großes Tier ist, das im Wasser lebt. Also das würde ja ganz gut passen. Und es ist auch noch etwas aufgefallen in diesem Satz bei Jeheskel, den wir gerade angeschaut haben. Da wird der Pharao mit diesem Tannin verglichen. Das könnte ja passen. Also dieser Satz in Jeheskel wird für unsere Stelle ziemlich wichtig. Gut. Jetzt, ich kann zwei Fragen haben in dem Zusammenhang. Die eine Frage, die ich haben kann, ist, soll ich mir jetzt unter Nachasch und Tannin zwei verschiedene Wesen vorstellen? Und wenn ja, was heißt das? Oder soll ich mir nur eines vorstellen? Und ist das nicht so wichtig? Und das ist die eine Frage, die ich haben kann. Ich kann natürlich auch eine viel breitere Frage haben. Ich kann fragen, wozu soll das überhaupt gut sein? Wozu muss der Mosche einen Stab werfen, der zu einer Schlange wird, können die Leute nicht so an Gott glauben, was ist überhaupt der Sinn dieser Zeichen, das kann ich natürlich auch fragen. Also das sind so einmal die Fragen, die ich jetzt in den Raum stelle. Gut, jetzt wollen wir schauen, was Kommentare machen. Wir wollen ja Kommentare vergleichen. Ich habe zwar die längeren Texte kopiert, aber ich gebe zu, die kürzeren habe ich nicht kopiert. Und ausgerechnet den Rashi habe ich nicht kopiert. Aber Rashi ist uns ja relativ bekannt. Den muss ich jetzt nicht unbedingt vorstellen. Wir wissen alle, wer Rashi war. Mittelalter Aschkenas. Und der Kommentar schlechthin. Wenn man versucht, den Kommentar von Rashi irgendwie zu beschreiben, wie der ist im Vergleich zu anderen Kommentaren, was würdet ihr vorschlagen? Was ist typisch für Rashi? Ich sage mal jein. Das wird zwar immer wieder gesagt, du bist in guter Gesellschaft, wenn du das behauptest. Ich bin aber nicht ganz, und ich sehe gerade, ich habe den falschen Rashi-Band hier liegen. Ich bin nicht hundertprozentig einverstanden. Ich würde es ähnlich, aber anders formulieren. Wenn wir ihn sehr verschmutzt sind, ist es besser, den Rashi zu Schmutz zu nehmen. Rashi sagt an einer Stelle selbst in seinem Kommentar, er kommt zu erklären die Fragen eines fünfjährigen Kindes. Und ich pflege dann immer zu lachen, dass die fünfjährigen Kinder zu Rashis Zeiten schon sehr intelligent waren. Ich meine, jüdische Kinder sind immer intelligent, aber die müssen wirklich sehr, sehr wiff gewesen sein, weil er doch recht knifflige Fragen beantwortet. Aber was er damit meint, ist, dass er Fragen beantwortet, die man mit freiem Auge sieht. Die Antworten, die er bringt, können aber sehr wohl aus Midrash Agadah sein. Darum bin ich mir nicht so einverstanden. Das ist ein bisschen eine auch eine ideologische Frage. Es gibt Leute, die sagen, Rashi bringt Pschat, Punkt. Und es gibt Leute, die sagen, nein, 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 Rashi bringt nicht nur Pschat. Ich gehöre zu der Fraktion. Aber ihr werdet beides hören. Das, was aber Rashi macht, er versucht uns Fragen zu beantworten, die man im Text mit freiem Auge sieht. Und das will er möglichst kurz machen. Er schweift nicht ab, auszuholen, eine philosophische Abhandlung zu irgendeinem Thema, das er da aufhängen könnte, sondern er will knapp erklären, dass wir uns im Text zurechtfinden. Jetzt schauen wir uns einmal ein bisschen um, was er so macht. Er hat einen Kommentar bei 4.3, wo wir am Anfang jetzt gewesen sind, im Kapitel 4, Vers 3, wo Moshe den Stab geworfen hat und der Stab wurde zu einer Schlange. Da hat er einen Kommentar. Bei Hile Nachash, der Stab wurde zu einer Schlange. Ramaslo, dass Gott einen Hinweis gegeben hat an Moshe. Shesiper Lashon Hara al Israel, dass er Lashon Hara gesprochen hat über Israel. Vetafash um Nuto Shel Nachash. Also hier soll die Schlange ein Zeichen an den Moshe selbst sein, dass er mit der Lashon Hara, die er gesprochen hat, sich eine Eigenschaft zugelegt hat, die die Eigenschaft einer Schlange ist. Woher wissen wir, dass die Schlange Lashon Hara geredet hat? Wieder vom Schöpfungsbereich. Okay, mehr führt er hier nicht aus, aber wir haben ja die zweite Stelle. Da würden wir jetzt eigentlich erwarten, dass er was sagt, weil das ist ein ganz ein typischer Fall für Rashi. Ich habe zwei verschiedene Begriffe. Was ist da los? Das ist eines dieser Dinge, wo man die Frage mit freiem Auge sieht. Wieso steht da plötzlich Tanin? Vorher war es Nachash. Das war im 7. Kapitel. Vers 8 habe ich, glaube ich, gesagt, war das. Letanin, also er kommentiert zu der Stelle, der Stab wurde Letanin, zu einem Tanin. Und er sagt uns dazu eine Antwort in einem Wort, Nachash. Der Tanin ist ein Nachash, Punkt. Also er sagt uns, das ist dasselbe. Ja. Jetzt ist das vielleicht ein kleines bisschen enttäuschend, aber es ist so. Ich habe vorhin gesagt, viele Übersetzungen übersetzen den Tanin auch mit Schlange. Okay. Und das liegt meiner Einschätzung nach daran, dass sehr viele Übersetzungen, bei weitem nicht alle, aber viele Übersetzungen im Laufe der Geschichte, haben sich sehr an Rashi orientiert, wenn man Zweifel hatte, wie man etwas übersetzen soll. Und wenn Rashi sagt, der Tanin ist eh eine Schlange, dann können wir Schlange übersetzen. Wenn er aber zum Beispiel in die englischen Arzrollübersetzungen schaut, dann übersetzen die eventuell, insbesondere in der Rashi-Edition selbst, wo es relevant ist, dass dieser Unterschied irgendwie sichtbar wird, sonst ergibt der Kommentar keinen Sinn, an der ersten Stelle mit Snake und an der zweiten Stelle mit Serpent. Das kann man sich auf Englisch leisten, dass es zwei verschiedene Wörter für Schlange gibt. Ich habe mal eine Muttersprachlerin gefragt, eine britische Muttersprachlerin, die dann für mich in dem Oxford Dictionary nachgeschaut hat, was eigentlich der Unterschied ist. Und wir sind nicht auf viel Ergebnis gekommen. Ich meine, es ist ja oft im Englischen so, dass es doppelte Vokabel gibt, das eine aus dem alten Englischen stammen und das andere aus dem Französischen stammen. Und der einzige Unterschied, den sie identifizieren konnte, war, dass Serpent ein bisschen was Größeres, ein bisschen was Furchterregenderes ist, aber im Grunde beides Schlange heißt. Und das ist ganz gut, das, was Rashi hier macht. Also sagt, okay, es sind zwar zwei verschiedene Wörter, aber im Grunde ist es dasselbe. Wir werden noch darauf zurückkommen, ob man Rashi hier irgendwie retten kann, sozusagen. Weil ich könnte natürlich jetzt auch hergehen und sagen, ja, aber Moment mal, es sind zwei verschiedene Wörter. Ja. Und wir haben diesen schönen Satz in Jeskel mit dem Tannin im Wasser. Was will Rashi? Erstmal das ein bisschen stehen. Gut, das war Rashi. Wir wollen uns ein bisschen Hirsch anschauen. Wir springen dann wieder zurück 400 Jahre, aber jetzt springen wir ins 19. Jahrhundert Und wir gehen nach Frankfurt, wo bekanntlich die neo-orthodoxe Auskunftsgemeinde war. Und gehen zu Samson Raphael Hirsch. Ich habe Kopien gemacht von der Edition, die wir hier haben. Das ist noch ein Nachdruck des Originals. Die ist zwar 1994 gemacht worden, die Edition, die ich in der Hand habe, aber ihr seht, die ist einfach nur abkopiert, das Original aus den 1880er Jahren. So schaut die Schrift auch aus. Und da sind jetzt die hebräischen Zitate zum Beispiel, die er bringt, nicht übersetzt und so. Darum bin ich dankbar, dass eine Kollegin das mitgebracht hat, nämlich die neue Edition, die ein bisschen lesbarer ist. Fangen wir am Anfang an, viertes Kapitel. Aber ich gebe euch auch, wobei ihr könnt natürlich ein bisschen zusammenschauen. Seite. Ich suche noch die erste Seite, aber ich erinnere mich, dass ich sie kopiert habe. Samson Raphael Hirsch lebte bekanntlich im 19. Jahrhundert in Frankfurt. Er hat den Kommentar im Original auf Deutsch geschrieben. Es gibt eine hebräische Übersetzung, es gibt auch eine englische Übersetzung. Also in Israel ist es so, dass Leute heute manchmal den Hirsch-Kommentar auf Deutsch lesen. Aber es ist bei Hirsch umgekehrt, als wir sonst gewohnt sind. Also bei Rashi oder Ramban freut man sich vielleicht, wenn man nicht so gut Hebräisch kann, dass es eine englische Übersetzung gibt. Und das Original ist das Hebräische. Hier ist es umgekehrt. Bei Hirsch ist das Deutsche das Original. Und Hirsch hat diesen Kommentar herausgegeben in den 1880er Jahren ungefähr auf Basis von Shiurim, die er gehalten hat. Das schreibt er im Vorwort, dass das entstanden ist auf Basis von Aufzeichnungen von seinen Studenten in den Shiurim. Das heißt, es ist dadurch vielleicht nicht so hundertprozentig systematisch, aber es gibt ein paar Dinge, bei denen Hirsch sehr systematisch vorgeht in seiner Methode. Was ist denn bei Hirsch typisch? Was macht er typischerweise? Also wenn irgendjemand sagt, ich habe im Kommentar von Hirsch nachgeschaut, oder wann werde ich bei Hirsch nachschauen? Was suche ich, wenn ich bei Hirsch nachschaue? Was macht er typischerweise? Außer, dass er sehr, sehr lange Sätze schreibt. Sehr lange Sätze schreibt, wie das damals auf Deutsch auch Mode war. Auch in dieser blumigen Sprache des 19. Jahrhunderts. Hirsch analysiert gern die sprachlichen Bedeutungen von Wörtern. Das macht er sehr systematisch, dass er sagt, diese Wortwurzel bedeutet das und das und das ist verwandt mit jenem Begriff und daraus lernen wir jetzt so und so. Er begründet manchmal auch in seinem Kommentar, warum er etwas so oder so übersetzt. Also ihm ist die sprachliche Analyse sehr, sehr wichtig. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man heute mit allem, was er da sagt, einverstanden ist, aber oft ist es auch heute noch sehr, sehr überzeugend. Und wie gesagt, er ist nicht kurz, also wir haben da gleich ein bisschen mehr vor uns. Wir können einsteigen auf der ersten Seite, die ich euch gegeben habe, das ist unten. Ist zum Kapitel 4, Verse 2 bis 5, ein Kommentar, wo es, beinhaltet die Stelle, wo der Stab zur Schlange wird, wo er den Stab wirft und der Stab zur Schlange wird. Was schreibt er da? Das Umwandeln, die Tatsache, dass das, was jetzt Stab ist, wenn man will, eine Schlange und wenn man will, wieder ein Stab wird, ist schon an sich ein Ott. Das verstärkte Ud, ein geistiger Hebel, ein Mittel zur Verwirkung der Überzeugung, dass derjenige, welcher mit einer solchen umwandelten Macht gerüstet auftritt, Bote jener einzigen Macht ist, die über den natürlichen Stand und Gang der Dinge gebietet, von, umblättern, deren Willen allein der Fortbestand der Gesetze der Natur bedingt ist, die sie selber gegeben, jener Macht, durch welche nicht nur alles geworden, was ist, sondern alles besteht, was besteht. Punkt, da haben wir einen Punkt, Tora. Da können wir eine Atempause machen. Also, dass überhaupt einmal sowas passiert, dass ein Stab zu einer Schlange ist, das ist einmal schon ein Wunder für sich, ein Ort, ein Zeichen. Und er tut jetzt das, was ich gesagt habe, dass er sehr, sehr gerne tut. Er analysiert die Wörter. Er sagt, Ott, Aleph, Waf, Taf, das ist verwandt mit der Wurzel Aleph, Waf, Dalet. Ja, einmal ist das D weich, einmal ist das D hart. Und Aleph, Waf, Dalet ist, so wie das arabische Wort Ud, ein Holzstück, ja, ist ein Hebel. Und ein Ott ist also ein bisschen mehr als das, also sozusagen ein geistiger Hebel, der irgendwas bewirkt, dass sich irgendetwas ändert im Verhältnis zu vorher. Das heißt, der Mensch, der dieses Ott, dieses Zeichen sieht, der ist jetzt, weil er baff ist, was da passiert ist, anders eingestellt als vorher, da hat sich was bewegt. Das ist seine Erklärung des Wortes. Also hier sehen wir etwas, was ganz, ganz typisch für Hirsch ist, dass er das immer wieder macht, dass er die Begriffe versucht zu deuten. Dann führt er hier ausführlich aus, dass es nicht Zufall sein soll, dass sie ausgerechnet von einem Stab und einer Schlange die Rede ist. Zuerst hat er gesagt, das ist an sich einmal ein Wunder, ein Ott, ein Zeichen. Das Hebräische hat verschiedene Wörter für Wunder. Also er legt hier Wert darauf, dass es ein Ott, ein Zeichen ist. Und das allein reicht natürlich nicht. Ich kann jetzt auch fragen, wieso ein Stab? Es könnte ja auch irgendwas passiert sein. Ich meine, Gott kann irgendwelche Sachen machen. Warum ausgerechnet der Stab und das Moschee? Weil er den Zufall halt mit hatte. Naja, das ist eine bisschen zu schwache Antwort. Sondern Hirsch will in diesem Stab jetzt also auch ein Symbol sehen. Das macht er. Ich lese in der Mitte des Textes weiter. Da hat er, was ist ein Stab? Das natürlichste Zeichen der von Menschheit beherrschten Natur. Der Stab hat eine doppelte Bedeutung, die auch entsprechend der Wurzel, Nuntafei, das ist die Wurzel von dem Wort Mate, sie stützen sich neigen und seine Hand über etwas strecken liegt. Der Stab ist A, Verlängerung der Hand, wodurch der Mensch sich auf die Erde stützt, und B, Verlängerung und Erweiterung des Machtkreises, Zeichen seiner Herrschaft. Okay, also das kaufen wir ihm ab. Das ist das, was man mit einem Stab in Verbindung bringen kann. Mit einem Stab kann ich was machen. Ein Stab ist aber auch ein Symbol für so ein Zepter, ganz genau, für Herrschaft. Also es hat was mit Gestaltungsmacht zu tun. Ich kann was tun. Ich bin ein Mensch, der was tun kann. Und jetzt verwandelt es sich in sein Gegenteil, in eine Schlange. Alle Tiere schließen sich mehr und minder dem Menschen an, aber die Amphibien und insbesondere die Schlange birgt Eva den Menschen. Der Mensch flieht vor ihr. Ich meine, das könnte ich jetzt einmal empirisch sagen. Meistens ist es so, wenn Leute irgendwo eine Schlange sehen, dann, ja, Hilfe, eine Schlange. Aber ich kann das natürlich auch aus dem Schöpfungsbericht sehen, dass nach der Geschichte mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, sagt der Gott ausdrücklich zur Schlange, dass zwischen der Frau und dir Feindschaft sein wird. Mhm. Also das stimmt schon, dass man immer eine Schlange sehen. Der Herr verwendet auch diesen Begriff Eva, weil er das jetzt nicht so mit Hausverstand meint, sondern das wissen wir ja aus dem Text. Also die Verwandlung von Stab zu Schlange soll uns das zeigen, nämlich der Einzige, das ist Gott, hatte dich gesandt, der das, worauf der Mensch sich stützt und was ihm zum Mittel seiner Herrschaft dient, wenn er will, sich den Menschen gegenüber empören lässt. Also Gott kann bewirken, dass das, wo wir glauben, wir haben unsere Macht und unsere Gestaltungsmöglichkeiten, sich umdreht und für uns gefährlich wird. Wenn er will, zur gefügigen Stütze und zum gefügigen Werkzeug ihm in die Hand gibt. Und das ist der Punkt, um den es hier also geht, dass man an diesem Zeichen sieht, ah, da kommt etwas wirklich von Gott. Mhm. Jetzt habe ich uns schon verraten, dass Hirsch mit Krokodil übersetzt beim Tanin. Hier war Nachasch. Hier war Nachasch. Hier ist von einer Schlange die Rede. Hier ist alles einfach. Er hat uns nur erklärt, was das Zeichen soll. Er ist ganz anders als Rashi. Rashi, wir wissen ja, was Nachasch heißt. Nachasch heißt Schlange, da hat Rashi nichts zu sagen. Ja? Während Hirsch groß ausführt, was bedeutet das, was ist das für ein Bild. Dann springen wir zu der anderen Stelle, beim Pharao, Kapitel 7. Das heißt, ich muss euch die Hashtags geben, sorry. Das ist Zayin, die erste Seite. Und da gibt es noch einmal Zayin. Vom Text der Tora wäre es auf einer Seite gewesen, aber der Hirschkommentar ist länger. Kapitel 7, Vers 8 und Vers 9 waren die, wo es, Vers 9 eigentlich, 8 ist nur Gott sprach zu Moschee und Aaron, also Vers 9 ist der, wo der Tannin vorkommt. Und Hirsch übersetzt das mit Krokodil. Die Hirsch-Übersetzung sagt, wenn Pharao zu euch sprechen wird, gebt euch einen Beweis, so sage zu Aaron, nimm deinen Stab und wirf ihn vor Pharao, er wird zu einem Krokodil. Das ist gut. Jetzt ist natürlich vielleicht ganz nett, wenn hier schon so sagt, wo er das her hat. Schauen wir mal. Vers 9. Der Vers 9 war, wenn Pharao zu euch sprechen wird, gebt euch einen Beweis. Ich habe das vorhin auch so übersetzt, wie es das erste Mal gelesen hat. Pharao sagt, Tnu lachem mofet. Also ich kann das so verstehen, der Pharao meint, ich brauche eigentlich da gar nichts, sondern damit ich euch überhaupt ernst nehme in eurem Interesse, macht ihr mal ein Wunder, damit ihr euch beweist. Das ist eine Möglichkeit, das zu lesen und diese Möglichkeit wendet ihr an. Vers 9, Stichwort Tnu lachem, gebt euch. Stolz. Er braucht und will kein Wunder, der Pharao nämlich. Er will ja gar nicht überzeugt werden. Wenn ihr denn auftreten wollt, wohl an, so gebet für euch ein Zeichen, legitimiert euch durch ein Wunder. Also hier ist die Lesart, das ist nicht die einzige mögliche Lesart, hier ist die Lesart, dass Pharao das als eine Art Prüfung für Moshe und Aharon sieht, die nicht gerade freundlich zu Moshe und Aharon ist, sondern zeigt sie mal, was ihr könnt, bevor wir überhaupt miteinander reden. Und dann Matar, dein Stab. Ja, jetzt holt dazu etwas aus, das ich heute nicht ausführen werde, weil das wäre ein eigener Schiur. Aber wenn ihr genau schaut, im Vers Nummer 9 steht ja, er soll zu Aaron sagen, nimm deinen Stab. Und Hirsch sagt jetzt, das ist ganz einfach, man ist durch nichts veranlasst zu glauben, er sei es nicht Aaron, sondern Moses Stab gewesen. Hirsch lebt im 19. Jahrhundert, das heißt, vor ihm sind schon sehr, sehr viele Tora-Kommentare geschrieben worden. Das heißt, Hirsch hat schon eine riesige Tradition vor sich, wo es zugeht mit verschiedenen Meinungen, ob das ein Stab ist oder ob es drei Stäbe sind. Es kann sein, dass das der Stab des Moshe ist, der den halt dem Aaron gegeben hat zu diesem Zweck. Dann brauche ich eine Begründung, warum natürlich. Es kann sein, dass Moshe einen Stab hatte oder Aaron einen Stab hatte. Und da gibt es verschiedene Positionen. Da gibt es verschiedene Positionen. Und Hirsch geht hier auf das ein und sagt seine Meinung. Aber wir sehen hier, dass er sich auf etwas bezieht, das andere vor ihm geschrieben haben. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das nicht Aarons Stab ist. Und er lehnt das ab, dass es Moses Stab gewesen wäre. Es ist vielmehr viel vernünftiger und so weiter, ihn für Aarons Stab zu halten. Und er hat ein interessantes Argument, lage die Göttlichkeit nicht im Stabe. Also wenn Gott ein Wunder machen will, dass jemand, der einen Stab hinwirft, zu einer Schlange oder zu einem was auch immer wird, dann ist es ja wurscht, welcher Stab. Das Holz an sich ist nicht das, wo das Wunder ist, sondern Gott ist der, der das Wunder macht. Das ist sein Argument. Ich brauche nicht, dass das immer der Stab des Moshe ist. War es ja nichts aus Gottes Fügung und für diese ist ja jeder Stab gleich. Und dann haben wir Tannin. Jetzt erklärt er uns Tannin. Nicht eigentlich Schlange, sondern ein ungeheures Wassertier. Ein Fischungeheuer. Er verweist hier auf seinen eigenen Kommentar im Buch Bereschit 1,21. Pharao selbst wird als Hatanin, Hagadol, Haruvetz, Betoch, Jeoraf, das ist Jecheskel 29,3 bezeichnet. Das ist der Satz, den wir gerade angeschaut haben in Jecheskel. Also, wenn wir nicht den Jecheskel schon angeschaut hätten, würde uns Hirsch jetzt darauf hinweisen. Als das große Tier, das durch die Gunst der Flussgötter sich seines Daseins erfreut. Dies Zeichen, sagte Pharao, also dass der Stab sich zu einem Krokodil verwandelt hat, das soll dem Pharao sagen, du und deine Götter, ihr seid nicht als ein Stab in meiner Hand. Und jetzt präzisiert Hirsch noch, wir vermuten, dass es hier das Krokodil bedeutet. Bis jetzt hat er ja nur gesagt, ein großes Wasserungeheuer. Ja. Krokodil, weil es in Ägypten Krokodile gibt. Und die waren auch heilig, glaube ich. Also, das ist schlüssig. Gut, das war Hirsch. Ihr seht auf den Handouts, die er hat, dass Sandra Raphael Hirsch auch zu den anderen Teilen dieser Stelle viel zu sagen hat. Wir bleiben noch im 19. Jahrhundert. Ich habe doch gesagt, wir wollen den Hirsch retten. Ich habe da einen Kommentar, wir wollen ja auch verschiedene Leute kennenlernen, den habe ich voriges Jahr schon vorgestellt. Allerdings glaube ich nicht, dass jemand dabei war, Betty weiß ich jetzt nicht, aber ich stelle ihn jedenfalls heuer wieder vor. Ich habe den gerne, er ist nicht so berühmt, also Leute, die ein bisschen weniger lernen, haben ihn meistens nicht. Das ist der sogenannte Nezib. Der Kommentar hat den Titel Mektavar. Mektavar ist der Titel, den er dem Kommentar gegeben hat. Mektavar, wenn ich das versuche zu übersetzen, ist es so etwas wie erforsche das Wort. Ja? Ein Emek ist ein Tal, also dass man tief eindringt in das, was das Wort heißt. So ist dieser Titel zu verstehen. Und der das geschrieben hat, ist der sogenannte Neziv. Neziv ist eine Abkürzung. Hat jemand mal von einem Neziv gehört?
Von dir.
Ja, richtig. Ich habe ihn schon erwähnt. Ich habe ihn nämlich gern. Ja. Naftali Zvi Yehuda Berlin. Hier habe ich übrigens stehen Naftali Zvi Yehuda Berlin in Woloshin, weil er war Rosh Yeshiva, der Yeshiva von Woloshin. Diese berühmte Yeshiva in damals Litau, die heute Weißrussland ist. Genau. Er war nicht der Gründer. Der Gründer war ein Chaim von Woloshin, der ein Schüler des Gaon von Vilna war. Der Neziv ist schon viel später. Aber er war eine Zeit lang Rosh Yeshiva. Die Yeshiva von Woloshin, das war, irgendjemand hat einmal im Internet geschrieben, das Harvard der frommen Juden. Also das war eine Elite-Yeshiva schlechthin. Also als solcher war man jemand. Übrigens, seine zweite Frau, er war zweimal verheiratet, weil die erste Frau früh gestorben ist, seine zweite Frau hieß Miriam. Und in den Erinnerungen des Sohnes, den er von dieser zweiten Frau hatte, steht, dass die Rebbezin die Finanzen der Yeshiva gemanagt hat. Und ich muss sagen, davor habe ich sehr großen Respekt. Also man soll die Damen die hinter den Herrschaften nicht unterschätzen. Und der Neziv hat einen Tora-Kommentar geschrieben. Vielleicht komme ich auf ihn bei einer anderen Gelegenheit noch zurück, wo wir vielleicht etwas anschauen, das für ihn typischer ist. Der im 19. Jahrhundert jetzt auch zum Teil ein bisschen modernere Fragen bringt. Er beschäftigt sich zum Beispiel in seinem Tora-Kommentar auch damit, was bedeuten solche Begriffe wie Volk und Nation. Das sind typische Fragen seiner Zeit, die im Mittelalter niemand gefragt hat. Er macht einen eher sachlichen Kommentar und er bezieht sich auch immer wieder auf Rashi. Nicht nur, aber immer wieder. Und hier tut er das. Und zwar tut er das an der Stelle, wo wir gerade waren, wo steht, der Stab wurde zu einem Tanin. Wir haben ja keine Übersetzung, er hat auf Hebräisch kommentiert, also wir erfahren hier nicht, ob er Meerungeheuer, Krokodil, Riesenschlange oder so schreiben würde. Aber er bringt hier eine Anmerkung, Verachinere da ad Rashi, da ist doch die Meinung von Rashi. Shekataf, Yehile Tanin, Nachash. Rashi hat geschrieben, er wurde zu einem Tanin, das ist dasselbe wie Nachash. Und jetzt hat er ein Problem. Behare, Yadua, de Becholmakom, Nachash, Vetanin, Schneeminim, Hemmer. Es ist bekannt, dass an jedem Platz, also an jeder Textstelle, Nachash und Tanin zwei verschiedene Arten sind. Nachash huber Yabasha, Vetanin huber Mayim. Nachash ist auf dem Festland, auf dem Trockenen, und ein Tanin ist im Wasser. Das weiß man doch, hä? Mikol makom hichriach Rashi, shekan hu davar echad. Und trotzdem sagt Rashi, dass es hier eine Sache ist. Also er geht davon aus, dass Rashi nicht so blöd war, das zu verstehen, sondern es muss einen Grund geben. Was will uns Rashi sagen? Wenn alle wissen, dass der Tanin das Wassertier ist und die Schlange im Trockenen, was will Rashi? Der hätte das auch gewusst. Medichtiv bemakat dam. Es ist bei der Plage vom Blut. Wir haben Mate Asher Nahafach Lenachash Tikach Beyatcha. Dort steht, wenn die Aufforderung ist, dass das muss wieder Aharon und nicht Mosche sein, weil Mosche durfte das Wasser des Nils nicht schlagen, weil Mosche im Wasser nicht ertrunken ist, das Baby. Nimm den Stab, der zu einem Nachasch wurde, in deine Hand. Velo Amar, und dort steht nicht, das ist ein Pasuk Tetwaf übrigens, falls jemand nachschauen will, Tetwaf ist 15. Die Plage vom Blut. Das ist eh die erste, wenn der Fluss zum Blut wird. Das können wir uns leisten nachzuschauen. Sekunde. Das ist jetzt nämlich dann für ihn der Schlüssel zur Lösung. Pasuk habe ich? Ich habe stehen Pasuk Tetwaf, allerdings ohne Kapitelangabe. Das müsste schon das 8. sein. Das
müsste auch sein.
Aber.
Also, wenn das Wasser faul wird, das ist hier noch das 7. Das ist hier 7, 17. 7, 8.
Das ist. Es wäre sinnvoll, dass es im selben Kapitel ist, wenn keine Kapitelangabe geschrieben wird.
4, 8 ist dann schon die.
Ja, ich habe schon 7, natürlich Kapitel 7. Vers 15. Ich lese gleich die Hirsch-Übersetzung. Gehe zu Pharao am Morgen, siehe, er geht zum Wasser hinaus, so stelle dich ihm entgegen am Ufer des Flusses und den Stab, der zu einer Schlange umgewandelt worden, nimmst du in deine Hand. Also dort ist von dem Stab die Rede, der zu einer Schlange umgewandelt worden. Das ist für ihn der Schlüssel, dass Rashi sich auf das bezieht, dass das alles eins ist. Was meint er aber damit? Er will damit etwas sagen. Er will damit sagen, dass das Wesen dieses Stabes eins ist. Also Rashi will nicht sagen, dass ein Krokodil das gleiche ist wie eine Schlange, sondern Rashi will einen Zusammenhang herstellen, erklärt er uns jetzt, ja, dass Velo Amar Shemach Ela Hainochach im Ken Bebuar Deleda Ad Rashi Otomate Moshe Shelehefach Lenachash Hu Asher Nefach Letanin. Es ist der gleiche Stab, der zur Schlange wurde. Übrigens der gleiche Stab, wieder diese Stabdiskussion. Ja? Bei ihm ist es wieder der gleiche Stab. Sagt er, Rashi will uns damit sagen, das ist dieselbe Geschichte. Es ist der gleiche Stab, der wurde halt zur Schlange, der wurde halt zu diesem Tannin. Und Rashi geht es darum, dass es der gleiche Stab ist, der das gemacht hat. Er meint, dass Rashi auch wusste, dass der Tannin nicht dasselbe Tier ist. Wenn man sagt, es ist der gleiche Stab gewesen, hat man ein bisschen eine andere Einschätzung, wer diese Wunder in der Hand hatte. Wenn das immer der Stab von Mosche ist, geht alles von Mosche aus. Wenn das mal der Stab von Mosche und mal der Stab von Aharon ist, haben die eher ein Team. Also das macht auf dem Gebiet auch ein bisschen einen Unterschied. Darum ist das den Kommentaren so wichtig, weil man könnte sagen, mein Gott, ist mir das vielleicht tatsächlich wichtig. Ja? Aber es hat natürlich dann ein bisschen eine andere Nuance in der Bedeutung. Gut, jetzt haben wir Rashi gerettet. Jetzt haben wir uns, eigentlich haben wir jetzt den Hirsch mit dem Rashi ein bisschen versöhnt, weil jetzt haben wir gesagt, ja, es kann Krokodil heißen. Ja. Aber Rashi wollte uns halt einfach sagen, dass das vom Wesen her, von dem, was geschehen ist, sinnvollerweise dasselbe ist. Natürlich gibt es immer wieder Kommentare, die das machen, was Hirsch auch andeutet, dass kein Zufall ist, dass Pharao das Krokodil vorgesetzt bekommt, indem er sich selbst erkennen soll. Gut, tun wir mal kurz durchschnaufen, dann will ich euch noch einen kleinen Teil vorstellen. Wir wollen verschiedene Kommentare kennenlernen. Und darum habe ich mir gedacht, wir schauen uns noch etwas an, der nicht so bekannt ist. Ich versuche ein bisschen zu mischen, solche, die man kennt, wie den Rashi, und solche, die Anfängerinnen oder weniger Fortgeschrittene nicht zu kennen, damit wir ein bisschen eine Bandbreite bekommen, wie es da alle auch schon gegeben hat. Wir gehen ins Späte 15. Jahrhundert, sagen wir 1490er Jahre, 1480er, 1490er Jahre, sind kurz vor oder kurz nach der Vertreibung der Juden aus Spanien und treffen einen Herrn, der hieß Yitzhak ben Moshe Arama, wobei mit dem Namen ist er nicht berühmt. Die Wahrheit ist, ich habe heute selber nachgeschaut, wie hat er geheißen, weil wie so oft ist er berühmt nach einem Buch, das er geschrieben hat. Also wir kennen das, dass die Chachamim so genannt werden, wie die Bücher, die sie verfasst haben, so wie der Chafetz Chaim. Und man kann manchmal so ein bisschen Quizspiele draus machen, wie hat er dann wirklich geheißen. Und das ist so ein Fall. Das Buch, das er geschrieben hat, ist insofern nicht gar so unbekannt, dass es auch relativ oft zitiert wird. Ich glaube, wenige Leute haben es wirklich zur Gänze gelesen, aber die, die es zur Gänze gelesen haben, zitieren ihn dann ganz gerne, wodurch man ihn immer wieder findet, der Akedat Yitzchak sagt. Sein Buch heißt Akedat Yitzchak. Er hieß nämlich selber Yitzchak Arama, also daher der Buchtitel Akedat Yitzchak. Und dieses Buch Akedat Yitzchak hat er verfasst, anscheinend eher gegen Ende seines Lebens. Ich habe seine Daten nachgeschaut, er soll ungefähr mutmaßlich in ungefähr um 1420 geboren sein. Er ist 1494 gestorben. Jetzt, wenn 1492 die Vertreibung der Juden aus Spanien ist, wissen wir daraus schon, dass er bei denen war, die vertrieben wurden. Und gedruckt wurde dieses Buch Akedat Yitzchak das erste Mal daher nicht mehr in Spanien, sondern in Salonika im Jahr 1522. Das ist auch die Zeit, wo der Buchdruck hochfährt und Salonika ist dann ein Ort mit einer Druckerei und sein Sohn hat sich sehr darum gekümmert, seine Werke herauszugeben. Also das ist dann postum im Druck erschienen und war vorher wahrscheinlich ein Manuskript. Ich glaube nicht, dass es einen früheren Druck gegeben hätte, von dem wir zufällig nichts wüssten. Also die erste Edition, die uns bekannt ist, ist 1522 in Salonika. Also ein Sepharde, der noch aus Spanien gekommen ist, aber am Schluss nicht mehr in Spanien war. Er ist aber ganz in dem sephardischen Milieu sozialisiert. Das heißt, er zitiert die sephardischen Gelehrten vor ihm. Er ist auch einer, der sehr philosophisch daherkommt, was auch typisch ist für seine Zeit und seine spanische, sephardische Herkunft. Und er hat auch schon vor sich viele andere, relativ, nicht so viele wie Hirsch, aber relativ andere Kommentare, auf die er sich beziehen kann. Es gibt übrigens eine lustige Geschichte, dass Ababanel, der ja auch aus Spanien raus musste, also ungefähr, Ababanel muss ein bisschen jünger gewesen sein, ja sicher, aber es ist noch ungefähr die gleiche Generation. Ne? Die beiden Kommentare sind sich nicht unähnlich, also vom Stil her, was ja an sich auch passen würde. Man könnte sagen, das ist auch ein bisschen der Zeitgeist. Übrigens auch in ihrer Ausführlichkeit, dass sie beide sehr, sehr lang schreiben. Aber es gab die lustige Geschichte, dass der Sohn von dem Yitzchak Arama, der sich eben beschäftigt hat, seine Bücher rauszubringen, der ist irgendwann draufgekommen, dass Ababanel den Yitzchak Arama in seinem Kommentar zitiert hat und nicht immer dazu geschrieben hat, wo er es her hatte, und hat ihm große Schwierigkeiten gemacht und ihn angeklagt, er habe gestohlen aus den Büchern seines Vaters. Also man muss das nicht so... Das war damals eine Zeit, wo Urheberrechte noch nicht so waren wie heute. Und ich finde das ganz interessant, weil einerseits hat sich der Sohn mächtig aufgeregt, also man hatte doch schon, das ist Renaissance, ne? Man hatte doch schon ein Gefühl dafür, man darf nicht einfach aus dem Buch von dem anderen abschreiben. Aber dieses Gefühl war noch nicht so etabliert. Aber Vanell hat das ja nicht in böser Absicht gemacht, sondern hat sich wahrscheinlich relativ wenig dabei gedacht. Das ist eine super Erklärung, die verwende ich. Wie man das übrigens auch in der Musik kennt. In alter Musik, bis in die Barockmusik hinein, war das eher eine Ehre, wenn ein Komponist einen anderen Komponisten verwendet hat. Der hat gute Sachen geschrieben, ich verwende das, ja, und nicht ein Plagiat. Also das finde ich interessant, dass um diese Zeit diese Frage auftaucht, darf man das? Aber es ist auch typisch, dass eben Ababanel und der Akedat Yitzchak so von der Wellenlänge, wie sie denken, was ihnen wichtig ist, gar nicht so unähnlich liegen. Und er hat auch etwas mit dem Ababanel gemeinsam. Er wirft oft auch Fragen auf innerhalb seines Textes. In diesem Abschnitt haben wir folgende Fragen, die er dann löst. Er macht das aber nicht gar so systematisch wie der Ababanel. Der Ababanel macht wirklich am Anfang eines Kapitels. Wir haben in diesem Kapitel diese Fragen und dann beantwortet er die alle einzeln durch. Hier ist es nicht so systematisch, aber irgendwo mittendrin kommt dann auch, wir haben in diesem Kapitel die und die Fragen. Jetzt ist sein Buch geschrieben als Torah-Kommentar, geht entlang dem Text der Torah, allerdings nicht in der Art, wie wir das jetzt gesehen haben bei Rashi und so, dass in jedem Satz das schwierige Wort kommentiert wird, sondern er geht so absatzweise, kapitelweise durch und schreibt zu diesem Kapitel seine Anmerkungen. Und da kann er dann auch recht abschweifen und philosophisch werden, zu etwas, was jetzt gar nicht im engeren Sinn in dem Vers gestanden ist, sondern nur dazu passt gerade. Aber da er es entlang des Tora-Textes macht, kann man ihn schon als Tora-Kommentar einordnen. Ich habe, wie ich für das Handout, das ich euch gleich geben werde, gesucht habe, auf dem Sepharia-Portal habe ich gefunden, eine englische Übersetzung, habe ich gesehen, dass die es nicht unter Bibelkommentar eingeordnet haben, sondern unter Philosophie. Stimmt auch. Er teilt sein Werk in Tore ein, also in Kapitel, die er Schar ein Tor nennt, das ist öfter mal. Und die ersten 33 dieser Tore sind zu Homash Bereshit. Bei Schar 34, beim Tor 34, ist er beim Anfang von Schmott. Und wenn wir jetzt beim Dornbusch sein wollen, dann ist er im Tor 35. Er ist sehr ausführlich, weshalb das auch kein Kommentar ist, das so wie hier mit dem Tora-Text mitgetopft wird. Das ginge sich schlecht aus, sondern das ist immer ein eigenes Buch. Oder in dem Fall eine eigene Internetdatenbank. Die englische Übersetzung stammt von Rabbi Munk. Die englische Übersetzung ist nicht ganz wörtlich, wobei ich das nicht so schlimm finde. Ich finde, er hat es gut gemacht. Er umschifft schwierigere Textstellen, indem er sinngemäß paraphrasiert, ein kleines bisschen knapper ist, was nicht schadet für jemanden, der es ohnehin nicht im Original liest, sondern in der Übersetzung liest. Und das, was ich euch hier gegeben habe, ist nur ein Ausschnitt aus diesem Tor Nummer 35. Das ist insgesamt viel, viel länger. Und wir müssen das jetzt auch nicht Wort für Wort durchgehen. Falls jemand das Hebräische bestaunen möchte, das ist der hebräische Text. Aber wir werden den jetzt nicht zur Gänze durchgehen. Er steigt hier ein mit, also er hat vorher, bevor der Abschnitt, den wir jetzt anschauen, begonnen hat, hat er das Thema aufgeworfen, wie wird ein Prophet zu einem Propheten? Weil hier ist es ja so, dass Mosche seine Aufgabe bekommt. Also Mosche wird hier sozusagen zu einem Propheten. Und das ist für ihn der Anlass, eine ausführliche Abhandlung zu machen. Was muss ein Prophet haben? Was muss ein Prophet sein? Wie wird ein Prophet überhaupt zu einem solchen? Er zitiert natürlich zu diesem Zweck auch den Rambam. Und hier sind wir also mittendrin in dieser Ausführung. Und er sagt jetzt, dass Demut eine wichtige Eigenschaft ist. Und er zitiert eine Stelle aus Talmud Avodah Zarah, die hier in der englischen Übersetzung ein bisschen abgekürzt ist. Da ist das zusammengefasst. Im Talmud in Avodah Zarah, es ist 20b, ist eine Liste von persönlichen Eigenschaften, wo Demut die wichtigste ist. Und die führt dann zu Ruach HaKodesh. Also bevor ein Prophet werden kann, bevor man Ruach HaKodesh schaffen kann, muss man unter anderem Demut haben. Ich habe die Stelle nachgeschaut in der Gemara. Jetzt habe ich sie verblättert. Nehmen wir das. Da sagt ein Rabbi Pinchas ben Yair, Torah mevi'ah li'di zehirut, Die Tora führt zu Seherut. Seherut ist eine Aufmerksamkeit, eine große Vorsicht, wenn man Gebote erfüllt. Seherut mevi ali de Serizut. Diese Vorsicht führt zu einem, also ich sage jetzt Eifer im positiven Sinn, einer Eifrigkeit. Serizut mevi ali de Nekiut. Das führt zu einer Reinheit. Nekiut mevi ali de Prishut. Prishut heißt eigentlich sich absondern von etwas, nämlich von den schlechten Einflüssen, von den schlechten Dingen sich absondern. Prishut mevi ali de Tahara, das führt dann zu Reinheit, Tahara. Tahara mevi ali de Chassidut, zur Frömmigkeit. Chassidut mevi ali de Anava, die Frömmigkeit führt zur Demut, jetzt sind wir. Anava mevi ali de Yerachet, zur Gottesfurcht, Furcht vor Sünde eigentlich. Und diese führt zu Kedusha. Und Kedusha führt zu Ruach HaKodesh. Also auf das bezieht er sich, ja? Dass man nicht an einem Tag Prophet wird, sondern da hat man eine ganze Liste. Übrigens, diese Begriffe, die ich jetzt genannt habe, dass man Vorsicht, Eifer, die Abgrenzung von den schlechten Eigenschaften und das alles braucht, das merken wir uns im Hinterkopf für den Shiur, den wir über den Ramchal halten werden. Da werdet ihr nämlich diese Begriffe dann wiederfinden. Da wissen wir dann, wo der Ramchal das her hat. Und dann bringt er ein interessantes Argument, dass es wichtig ist für einen Menschen, der irgendwie heilig sein will, und daher auch für einen Propheten, zunächst einmal normale menschliche Eigenschaften im guten Sinn zu haben. Er muss sich auch mit den Belangen der Natur auskennen, denn sonst versteht er gar nicht, wann ein Wunder ist. Es ist recht witzig, ein bisschen, wie er das bringt. Man wäre nicht beeindruckt, wenn Hanania und seine Gefährten im Feuerofen überlebt haben, wenn man nicht weiß, dass normalerweise man in einem Feuerofen verbrennt. Also einen gewissen Sinn für den normalen Lauf der Welt muss man haben, sonst versteht man ja gar nicht, was ein Wunder ist. Jetzt dieses Beispiel, das er bringt, ist vielleicht irgendwie so extrem, dass wir meinen, naja, ich weiß bald jemand, also ab einem gewissen Alter weiß jedes Kind, dass Feuer brennt. Also das ist nicht so schwierig, aber er bringt das als ein Beispiel, dass man irgendwie das normale Wesen normaler Menschen in der Welt verstanden haben muss, um ein Prophet zu sein, sonst geht das gar nicht. Und in dem Zusammenhang erklärt er uns jetzt die Zeichen, die Mosche bekommen hat. Deshalb hat Mosche diese Zeichen bekommen. Sie sollten sowohl den Pharao als auch Israel beeindrucken. Also er wirft das durchaus in einen Topf vom Sinn, den sie haben. Nämlich, dass Menschen, wenn sie ein Wunder sehen, dann sind sie einmal so weit baff, dass sie sagen, oh, da ist etwas. Und er sagt, naja, einfachere Menschen, die sind erst dann begeistert, wenn sie wirklich ein großes Wunder sehen. Da muss ich gleich das Meer spalten, riesiger Tumult und so. Und die ein bisschen weiser sind, die verstehen auch, dass es jetzt bei einem Wunder nicht auf die Größe und auf den großen Lärm ankommt, sondern dass je nachdem, was eigentlich passiert ist, zählt. Und da ist der Stab mit der Schlange eine relativ kleinere Sache. Alles etwa die Spaltung des Meeres oder so. Das heißt, diese Wunder haben sie schon, diese Zeichen, die Mosche bekommen hat, haben sie schon gewandt an Leute, die ein bisschen die Gelehrteren, die Weiseren waren, die sowas schon deuten konnten. Bringt dann ein Beispiel, das aus dem Buch Schmuel wieder mal, da waren wir erst gestern, wenn Shaul den David verfolgen will und Jonathan, der bekanntlich ein Freund von David war, der Jonathan, der Sohn Shauls, der ein Freund von David war, der sagt, Gott wird helfen, egal ob es viel oder wenige sind. Wenn Gott hilft, dann hilft Gott. Und so kann man auch verstehen, wenn irgendwo wenige gegen viele gewinnen, wo es nicht logisch ist, dann muss man einsehen, aha, das ist Gottes Eingriff in die Geschichte. Also er nützt diese Erklärung, was diese Wunder sollen, zu einer ausführlicheren Abhandlung, wie man ein Prophet wird. Und er bringt hier dann in weiterer Folge, dass der Zusammenhang hier natürlich relevant ist. Was hat Mosche vorher gemacht, bevor Mosche diese Erscheinung am Dornbusch hatte? Er hat die Schafe von Jitro gehütet. Und er sagt, dass wir hier Mosche als einen derer sehen, die erst einmal sich als Schafhirten bewährt haben, wo sie gezeigt haben, dass sie die richtigen Eigenschaften haben, nämlich zum Beispiel die schwachen Tiere und die starken Tiere jeweils passend zu betreuen und sich richtig um die Herde zu kümmern. Und wenn er das alles kann, dann kann er fortgeschrittener werden, sich auch um eine Herde von Menschen zu kümmern. Er verwendet den Begriff Mensch, jemand, der der Sprache mächtig ist. Das ist ein Begriff, der öfter in arabischen Texten vorkommt. Medaber, der Sprechende, als Mensch, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist, dass der Mensch Sprache hat. Also, Mosche war zu dem Zeitpunkt, wo der Dornbusch ihm erschien, war er so weit, dass Gott gesehen hat, der hat sich jetzt ausreichend entwickelt, vom Schafhirten zu einem, dem man das Hüten einer Herde von Menschen anvertrauen kann. Ich habe noch auf dem hebräischen Text unten aus dem Tor Nummer 36 einen einzigen Satz rausgenommen. Der Text ist dort genauso lang wie im Tor Nummer 35. Aber dort haben wir dann die Stelle, wo der Tannin vorkommt. Und schauen wir kurz, was er da sagt. Meulam yireh shebemofet hazeh hodiya pitron kol ha-ma'aseh shekvar haya faro ke'etz yavesh. וברצון השם יתברך נעשה תנין גדול רובץ בתוך יאוריו. Hier spielt er auch darauf an, dass wir diese Stelle in Jechezkel haben, dass er sagt, das war eine Ankündigung an den Pharao, dass Pharao eigentlich schon so ist wie ein trockenes Holz. Also er glaubt, er ist der mächtige Pharao, aber in Wirklichkeit ist er vor dem lieben Gott so viel wert wie ein trockenes Holz. Und Gott kann ihn jederzeit in den großen Tannin, der in seinem Fluss schwimmt, verwandeln. Also das ist wieder der Hinweis auf diese Stelle in Jechezkel. Die ist natürlich mehreren Leuten aufgefallen. Gut. Also das ist ein kleiner Einblick in den Akedat Yitzchak, damit wir ihn auch einmal gesehen haben. Gut, dann haben wir, glaube ich, für heute genug. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Danke dir, liebe Ruth.
Und